Es ist soweit, es ist Podcast-Zeit. Eine neue Folge für euch bereit. Wir wünschen euch wieder ganz viel Spaß. Und damit willkommen beim Brettspiel-Podcast.
Brett vorm Kopf, die Mikros sind an und damit hallo zu einer neuen Folge von unserem Brettspiel-Podcast. Wir schreiben den 31. Juli, das heißt, der Monat ist durch und das bedeutet, die liebe Steffi, die auch da ist, hi Steffi.
Hallo Björn.
Und ich sprechen über unsere gespielten Spiele in dieser irren Hitze, die der Monat mit sich brachte. Entsprechend kann ich schon mal vorwarnen, bei mir war es extrem wenig, was auf den Tisch kam. Steffi war da um einiges fleißiger. Aber ich bin mir sicher, wir finden so das ein oder andere, was euch auch interessieren könnte oder interessiert oder selber schon gespielt habt oder ihr euch unbedingt dann holen wollt, nachdem wir drüber geschwärmt haben. Also die Steffi schwärmt wahrscheinlich eher heute wie ich, als kleiner Spoiler. Wenn ihr natürlich dann was findet, wo ihr sagt, oh, cool, das will ich auch haben, gleich mal einen kleinen Shoutout an unseren lieben Sponsor spieletastisch.de. Schaut gern dort vorbei, wenn ihr was sucht und lasst einen lieben Gruß von uns da. Und damit genug Gesappel über Hitze und Sponsoren, kommen wir direkt zu dem, warum wir da sind, unser Gespielt im Juli. Und da darf die Steffi gleich mal loslegen.
Ja, also bei uns im Juli, ich habe auf jeden Fall was gefunden, von dem ich schwärmen kann. Es ist nämlich auch neu eingezogen erst diesen Monat. Und zwar haben wir Herr der Ringe, Schicksal der Gemeinschaft für uns entdeckt. Das ist ein Spiel, relativ aktuell sogar von 2025. 1 bis 5 Spieler. Ja, ab 14 Jahren ist die Altersempfehlung. Wir haben es auch versucht, mal mit unserer 11-jährigen Tochter. Es war ein Ticken zu früh für sie. Es ist schon ein komplexes Spiel. Viele vergleichen es ja auch mit von der Mechanik her mit Pandemie. Ein paar Ähnlichkeiten, dazu komme ich gleich. Gibt es tatsächlich auch. Aber an sich ist es halt ein völlig anderes Spiel, ein Spielverlauf, der sich ergibt. Und zwar kann man sich hier auch in die Filme total gut hineinversetzen. Denn das Spielbrett ist letztendlich die Karte von Mittelerde. Und man wandert dann tatsächlich starten von verschiedenen Orten aus, halt Richtung Schicksalsberg und möchte dann natürlich den Ring auch in den in die heiße Lava schmeißen.
My precious.
Yes. Ich muss spoilern, wir haben es noch nicht geschafft. Wir haben wirklich mittlerweile 4-mal Anlauf genommen. Wir haben es leider nicht bis zum Schicksalsberg geschafft. Wir haben es in der Kombination zu zweit und zu dritt gespielt. Zu dritt ist es wirklich wesentlich leichter. Zu zweit spielen wir es natürlich hauptsächlich. Wir scheitern regelmäßig. Und zwar ist halt, da kommt nämlich die Pandemie-Geschichte dazu. Man muss sich extremst absprechen im Spiel. Man hat halt eben den Kartenstapel, der zur Neige geht und ist der aufgebraucht, dann wird auch nicht neu gemischt und man kann nochmal weitermachen, dann ist das Spiel schon verloren. Aber erstmal zum generellen Spielablauf oder zum Spiel selber. Das Spiel hat eine extrem hohe Wiederspielbarkeit, weil man verschiedene Herausforderungen sich stellen muss, wenn man während des Spieles Ziele erfüllen muss. Und davon gibt es 24 an der Zahl, 14 Events und 13 Charaktere, die man spielt. Und was dieses Spiel auch etwas hervorhebt, ist, dass man nicht einen Charakter spielt, sondern direkt 2 zugeordnet bekommt. Und die Empfehlung ist eigentlich die im Startspiel, dass man natürlich Frodo und Sam ist ein Charakter, der ist immer dabei und alle anderen werden random gezogen. Jeder Charakter bringt seine eigenen kleinen Stärken mit rein, die man auch im Spielverlauf beachten muss, denn sonst hat man nicht die Chance zu gewinnen. Es gibt wahnsinnig hübsche Standees, die man dann noch mit aufstellt in Form von Nazguls, die einem den Weg versperren. Das Auge wandert dorthin, wo gekämpft wird. Man muss ein bisschen darauf achten, wie ziehen die Orks aufs Feld, wo sind meine befreundeten Orte, die ich auch mit beschützen muss. Also ich kann nicht nur, ich darf nicht nur Frodo und Sam beschützen, ich muss natürlich auch meine Orte in Sicherheit wissen. Und man hat gefühlt, das Gefühl, es brennt an allen Ecken und Enden und man muss sich halt wirklich auch von den Ressourcen, die man hat halt die Heimlichkeit, weil man durch manche Wege nur versteckt bestreiten kann. Man muss aber auch Ringe sammeln, um genug Stärke für Frodo und Sam zu haben, damit der Ring in die Glut geworfen werden kann. Man muss aber auch die Freundschaft im Auge behalten und die Kampfbereitschaft. Das sind also diese vier Ressourcen, die es in dem Spiel gibt. Und man darf sie auch nicht leichtfertig einsetzen, weil am Ende ist es Mangelware. Und genau, ja. Und das Auge, es wacht halt über Frodo oder über die Orte, an denen die Kriege geführt werden. Und ja, es ist also extrem strategisch und das mögen wir sehr gerne. Und was wir auch schon festgestellt haben, den Weg des Films zu folgen, also an Isengard vorbei, runter über Helms Klamm, ist nicht immer die klügste Entscheidung. Tatsächlich haben wir schon von anderen Spielerunden erfahren, die das auch schon auf Herz und Nieren getestet haben. Der Weg am Kartenrand entlang soll wohl der schlauere sein. Wir werden es testen. Ich werde berichten. Ich habe keine Ahnung. Es ist, also für uns halt, wir fuchsen uns da auch gerade richtig rein. Also wir haben da verschiedene Taktiken, die wir jetzt als nächstes angehen werden, weil wir es halt tatsächlich bis dato kein einziges Mal geschafft haben. Aber man muss wirklich sagen, umso mehr Spieler, umso mehr Charaktere bringst du mit, umso leichter soll es werden. Ich glaube, Boardgame Geek sagt auch, best wäre 3. Wir haben es zu dritt auch nicht geschafft. Wir werden es wieder versuchen. Ich möchte aber auch super gerne mal eine Vierer-Konstellation einfach testen. Du hast auch wenig tatsächlich dann an Wartezeit, während der andere spielt, weil du einfach immer gucken musst, was passiert. Denn nach deinem Zug kommt ja auch der Gegner wieder. Und dann ist schon wieder eine ganz neue Situation auf dem Feld entstanden. Also da passiert unglaublich viel. Es ist wirklich, man kann wirklich in diesen Film mit reintauchen und man fühlt sich als einer der Reisenden und super schön gemachtes Spiel.
Redest die ganze Zeit nur von den Filmen. Mhm. Sind da auch Sachen drin, die man nur aus den Büchern kennt? Also Tom Bombadil zum Beispiel. Ich weiß, ich habe das Spiel zwar hier liegen, aber ich habe es immer noch nicht ausgepackt, leider. Mhm. Von daher kann ich da jetzt noch nicht viel zu sagen. Ich meine, was ich noch ergänzen wollte, ist, weil du gesagt hast, wegen Pandemie, der Autor von Pandemie und Schicksal der Gemeinschaft ist ja beides Matt Leacock. Also er hat ja quasi sein Spielprinzip genommen, auf dieses Herr der Ringe quasi angepasst so ein bisschen und da was Neues draus gemacht.
Er hat auch was Neues, würde ich sagen, auch daraus machen können. Also es ist wirklich, ja, du hast diese Kartenmechanik, dass du diesen Stapel im Auge behalten musst, aber der Rest ist wirklich neu. Da ist, ich würde dann weniger Vergleiche zur Pandemie tatsächlich ziehen. Ja, es ist beides eine Karte, für der du dich bewegen musst, aber viel mehr Gemeinsamkeiten zur Pandemie, finde ich, jetzt gibt es dazu auch nicht.
Finde ich immer gut zu hören, weil Pandemie mag ich nicht so und ich hoffe, dass ich das Schicksal der Gemeinschaft mögen werde, wenn es endlich mal auf den Tisch kommt.
Ja. Ich glaube, du wirst es mögen, auf jeden Fall. Es bringt ja auch diesen schönen Würfelturm mit, den haben wir noch gar nicht gewürdigt. Den baust du das erste Mal halt auf, wenn du das Spiel auspöppelst. Danach kommt der auch aufgebaut zurück in die Schachtel. Ich glaube, ist das Isengard? Ich glaube, das müsste Isengard darstellen, ne? Also der Würfelturm, das ist schon...
Ist nicht Isengard, das ist ja der, wie heißt Barad-dûm?
Ich müsste nochmal genau reinschauen.
Also der Turm von Sauron selbst, weil da ist ja auch das Auge obendrauf. Ja. Also Isengard war ja der von Saruman. Da ist kein Auge.
Ja, also schön ist halt wirklich, dass du auch schauen musst. Du hast ja die Reiter von Rohan im Film auch und auch hier baust du dann auch deren Reitertruppe mit auf. Du musst schauen, dass du auch die Elben stärkst und dort weitere Truppen einsetzt. Und da hast halt eben diese vier Bereiche. Du hast einmal, ich muss gerade mal ganz schwer nachdenken, es sind die Elben, es sind die Reiter von Rohan, es sind diese grauen kleinen Zwerge und es gibt noch eine vierte Gruppe, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und die musst du halt mit aufs Feld bringen. Genau, und da, ja, genau. Das
ich weiß es nicht, also ja. So einfach geraten, sagen, wahrscheinlich genau. Gondor noch, ja.
Rot sind natürlich dann die Orks, die Gegner, die sich über das Feld bewegen, die deine befreundeten Städte oder Gegenden mit angreifen, die auch teilweise echt stark sein können. Die Nazgul finde ich so toll dargestellt, weil die als diese Standees kommen und sich auch über das Feld halt fliegend dann bewegen können. Das Auge schiebst du einfach über als Plättchen, über, also als Holztoken über das Feld, ist auch sehr schön gemacht. Und das Spiel lebt wirklich von der Kommunikation. Ich glaube, das ist auch unser Problem gewesen. Wir müssen uns viel mehr absprechen und ansonsten schauen wir da sehr, sehr alt aus. Wir sind aber natürlich schon sehr weit gekommen. Wir waren schon bis an die Grenze von dem Schicksalsberg, aber noch nicht rein. Das war immer unsere Hürde gewesen. Die Regeln sind toll erklärt, muss man auch sagen. Das Regelbuch, Hut ab, richtig super. Lässt auch keine Frage offen. Wir mussten nichts in YouTube nachschlagen. Das haben wir direkt. Also es ist auch gar nicht so groß für dieses Spiel. Aber es lässt keine Frage offen. Und wir holen es immer wieder aus dem Regal gerade raus.
Und ja auch die Holzmiepel, diese Custom-Miepel, ja echt richtig schick, ne? Also gerade jetzt Frodo und Sam, die ja quasi auf einem Miepel drauf sind und so. Genau. Das ist schon sehr schön gemacht. Du hast jetzt von Standees gesprochen, das sind doch aber meines Wissens Miniaturen, oder?
Es sind kleine Miniaturen, aber die machst du auf so, was sind das hier, diese durchsichtigen.
Ja, ja, diese Standee-Beine. Also,
genau, die steckst du einmal drauf. Okay. Und auch das Insert dieses Kartons ist total, es ist, macht Sinn, das ist alles super strukturiert, du hast keine Unordnung im Karton. Die Standees sind nochmal geschützt in einer Umverpackung. Das Einzige, unser erster Eindruck war gewesen, als diese kleinen, die Truppen und die kleinen Orks, das sind ja wirklich kleine Meeples. Also das sind, ich würde mal schätzen, 5 mm große, kleine, oder vielmehr kleine Holzfiguren. Unser erster Eindruck war, boah, die könnten ein bisschen größer sein. Aber dann im Spielverlauf, weil du einfach die Masse ja aufs Feld dieser Orks stellen musst, das passt. Es ist wirklich in Ordnung und es sollte nicht größer sein. Ansonsten hast du nämlich nachher Chaos, wenn du dann irgendwie dann doch mal was mit den Fingern verschiebst. Es ist wirklich stimmig. Und auch ja, also Frodo und Sam sind niedlich dargestellt, Merry und Pippin sind ein Charakter und alle anderen sind solo unterwegs.
Und auch den Grafikstil, den sie genutzt haben, sehr angenehm. Also das, man kann ja oftmals dazu verleitet werden, gerade wenn es jetzt um so eine Lizenz geht, wo es halt auch die Filme natürlich gibt, dass man sich zu sehr am Film orientiert irgendwie. Und das machen sie ja hier wirklich gar nicht, was den Look angeht. Der ist ja wirklich sehr eigen. Und den finde ich richtig schön, muss ich gestehen. Ja. Also das ist auch so eine der Sachen, die mich total anspricht. Allein auch auf dem Cover, ne, dieses Bild mit Galadriel und Frodo, das ist schon, das sieht richtig toll aus.
Ja. Und du bist während des ganzen Spiels immer wieder gezwungen, Entscheidungen zu treffen. Also du musst wirklich immer wieder neu gucken, nachdem dann auch die Orks marschiert sind, wie es weitergeht. Und du wählst ja auch vorab, du hast immer die gleiche Endmission, klar, der Ring
ins Feuer.
Der muss und vernichtet werden.
Das ist, glaube ich, auch die einzige, die du schaffen musst. Ne? Die anderen sind optional.
Nee, du musst sie alle schaffen. Aber du musst die drei, die du damit noch ziehst, und die ziehst du zufällig, die müssen erfüllt sein, bevor du den Ring vernichtest.
Ich dachte, die muss man nicht.
Doch.
Ist das sicher? Okay.
Ja, man muss auch eben halt schauen, in welcher Reihenfolge machst du was. Das ist sehr, sehr taktisch. Genauso wie wir es mögen. Ja.
Ja. Ist von der Komplexität her laut BGG eine 3.1. Also jetzt auch nicht ganz so einfach, sage ich jetzt mal. Ne? Also es ist schon komplizierter oder komplexer wie jetzt das normale Pandemie.
Ja. Die Frage, wie es bewertet wurde. Wir haben bisher den leichten Modus gespielt, den Einstiegsmodus. Wir haben noch durchaus Kapazitäten, uns zu steigern.
Aber wir müssen erstmal das Einfache schaffen.
Eben. Bevor wir das nicht geschafft haben, gehen wir da jetzt auch nicht weiter. Und das ist zu zweit extrem herausfordernd.
zweihändig spielen, dass jeder zwei macht?
Ja, haben wir auch schon mal. Das ist auch schon eine Idee, die wir jetzt gerade haben, dass man wirklich nachher, quasi jeder vier Charaktere. Ja,
richtig.
Na, dann haben wir mehr Möglichkeiten auf dem Feld. Wir werden es ausprobieren. Ich weiß es noch nicht im Moment.
Ja. So spiele ich ja immer nur Too Many Bones. Ich habe ja noch nie den echten Solo-Modus von Too Many Bones gespielt. Wenn ich das Solo spiele, dann spiele ich immer zweihändig, standardmäßig. Ja. Von daher ist das so immer meine erste Überlegung bei so Sachen. So, ja, okay, gut. Ja. Wenn es mit mehr Leuten einfacher wird, dann spielst du halt zweihändig. Und dann geht's
weiter. Ich habe gedacht, okay, ich muss zwei Charaktere spielen. Oh, das könnte schwierig werden. Aber das verteilt sich. Und zwar hast du für einen Charakter hast du vier Aktionen und für den zweiten nur eins. Und du kannst selber entscheiden, wem du was zuordnen möchtest. Du musst halt nur diese 4-1-Regelung beachten. Und erst wenn du beide Charaktere gespielt hast, sind wieder die Feinde am Werk und danach kommt dann dein Mitspieler und dann wieder die Feinde. Das funktioniert tatsächlich mit zwei Charakteren pro Person.
Dann geht's auch mit vier nach.
Das könnte auch mit vier funktionieren, ja.
Gut.
Ja.
Dann, irgendwann werde ich hoffentlich auch davon berichten können.
Stimmt.
Ja, ich finde es krass. Ich habe jetzt gerade mal auch auf BGG geschaut. Das ist jetzt schon auf Platz 70 in der Topliste bei BGG und bei thematischen Spielen sogar schon in den Top 20 auf Platz 19 gerade.
Mhm.
Also das kommt echt gut an bei den Leuten.
Ich verstehen. Ja, gefällt uns sehr gut. Natürlich parallel dazu haben natürlich auch die Filmreihe wieder gestartet, ist klar. Das musste sein. Genau, es macht einfach Spaß und du fühlst dich halt wirklich als einer der Gefährten. Du reist mit, du lebst mit, du leidest mit.
Eine der wenigen Filmreihen, die ich noch als DVD auch wirklich besitze und behalten habe. Die Collectors Extended Edition von den drei Teilen, ja. Die sind alle im Keller. Ah gut, dann würde ich sagen, mache ich mal weiter und dann reisen wir von Mittelerde ganz weit weg und zwar auf einen außerirdischen Planeten und da zu dem Planeten Rü, so heißt der dort, und zwar bei Circadiana Erstes Licht. Circadiana ist im Original bei Garfield Games erschienen, sprich der Verlag, wo auch die Westfrankenreich-Reihe, Südtigris, Nordsee-Reihe und so erschienen sind. Die haben hier auch ein bisschen Sci-Fi gemacht. Und da haben wir ein Dice-Placement-Spiel, also Würfeleinsatzmechanismus. Der Clou ist, du würfelst deine Würfel hinter einem Sichtschirm, machst dann die Planung, wo du die Würfel einsetzen willst. Du hast halt verschiedene Aktionsmöglichkeiten und musst dann natürlich auch gucken, weil das jeder verdeckt plant und du danach das halt nicht mehr switchen kannst, ne? Was du dann damit machst. Weil wenn jemand vorher dir dann die Aktion macht, die du unbedingt damit machen wolltest, ja, edgy badge, musst du halt schnell umdenken. Insgesamt hat das Ganze 8 Runden, wo wir einfach diese Würfel immer wieder einsetzen. Und das Ganze ist immer in 4 Phasen eingeteilt. Du hast halt am Anfang diese Planungsphase, wo du halt würfelst und die Würfel einsetzt. Dann kommt die Aktionsphase. Das heißt, du nimmst die Würfel und baust sie entweder bei dir auf dem Tableau, um irgendwas damit zu machen, oder auf einem der ausliegenden, Orte, die Dice Placement Spots, wo du dann halt auch verschiedene Aktionen machen kannst. Du kannst dir neue Gebäude holen, du kannst dir neue Würfel zulegen, Ressourcen holen und so weiter und so weiter. Und ja, nach der Aktionsphase kriegst du dann noch Ressourcen, da kommt eine Erntephase, das heißt, alles, was du hast, wird geerntet, dann hast du wieder Ressourcen, die du halt ausgeben kannst in der Runde danach und danach wird wieder aufgeräumt, das heißt, alle Würfel kommen zurück. Der Clou ist, du kannst Würfel teilweise auch als Paare nutzen. Dann hast du quasi einen Sondereffekt noch mit dabei, wenn du zweimal dieselbe Zahl hast und die dann platzierst. Und ansonsten ist es allerdings, doch ein typisches Dice Placement. Ne? Du hast noch in der Mitte die Planetenoberfläche, da hast du einen Ernteroboter oder wie auch immer das Ding heißt, keine Ahnung. Und der fährt da halt rum und erntet dann quasi die Ressourcen. Also das ist das, wo du dann auch die Ressourcen quasi hauptsächlich herbekommst. Und ja, dann hast du noch Zielkarten, die du versuchst zu erfüllen. Und am Ende geht's halt nur drum, okay, wer hat die meisten Punkte? Du kannst neue Würfel dazu bekommen, kannst Würfel fix abgeben. Also es gibt auch Felder, wo du die reinlegst in ein Lager, dann bleiben die da für Endpunkte. Oder auf so einem Verhandlungsboard, wo du dann mit den außerirdischen Rassen, die halt dort sind, irgendwie handeln kannst. Und das heißt, du gibst einen deiner Würfel dauerhaft ab und kriegst dann da halt irgendwelche Boni. Ich hatte das Ganze schon mal vor 3 oder 4 Jahren schon mal gespielt gehabt, einmal. Das kam mir so ungefähr, ich glaube, bei der 2. Runde, als wir es jetzt gespielt hatten, wieder, ist mir eingefallen, das hattest du ja tatsächlich schon mal gespielt. Mhm. Hat es aber leider nicht besser gemacht.
Also nicht nachhaltig im Gedächtnis geblieben.
Nee, es ist nicht nachhaltig im Gedächtnis geblieben und jetzt ist es nachhaltiger im Gedächtnis, indem ich sage, können wir nicht lieber was anderes spielen.
Mhm, muss nicht sein.
Es ist nicht schlecht. Also das, was es macht, das macht's richtig. Und da ist jetzt nichts drin, wo ich sage, oh nee, das geht an sich so von sich aus gar nicht. Aber es geht für meinen Geschmack, für das, was es tut, geht's zu lang. Und ja, ich weiß auch nicht, ich werde damit echt nicht warm. Du musst halt auch immer gucken, je nachdem, was du gewürfelt hast, du hast wenig Möglichkeiten, die Würfel zu manipulieren. Okay. Und je nach Würfelzahl, also Augenzahl, die drauf ist, musst du halt gucken, welche Aktion du damit machen kannst. Und das war irgendwann einfach nur anstrengend und nervig, muss ich gestehen. Und ich war echt so ein bisschen froh, als es dann doch rum war. Ne? Es ist vom Material her schön, es Dice Placer mag ich eigentlich schon, aber also gerade auch mit diesem, ich sag mal hier, mit diesem Sci-Fi-Thema, da, nee, also dann lieber Euphoria oder so als Worker Placer, da habe ich mehr Spaß dran und das ist schneller gespielt. Also Circadiana ist bei mir echt durchgefallen, ich brauch's nicht noch.
Kannst du ganz kurz mal erzählen, wie lange dauert denn so eine Runde?
Wir waren zu dritt und haben gespielt, ja, knapp 2 Stunden oder so, oder knapp drüber. Und also es ging echt, für das, was es ist, ging es mir zu lang. Ich meine, man muss dazu sagen, wir hatten einen Mitspieler mit am Tisch, der überlegt halt auch ein bisschen länger, da ist die Downtime auch ein bisschen mehr. Aber noch im Rahmen, also es ist jetzt nicht so, dass es komplett drüber ist, ne? Aber er überlegt halt gerne schon ein bisschen, schon einen Ticken länger. Aber ja, nee. Also dieses Verdeckte mit dem Würfelplan, das ist halt so ein, ich sag mal, so ein Zufallsfaktor, der damit reinkommt, den ich bei einem Spiel der Länge mit der Komplexität nicht unbedingt brauche. Von daher, ja. War nicht ganz so.
Also man kann überzeugend. Ja mit den Würfeln quasi auch den anderen Aktionen wegnehmen, weil die vielleicht auf einem offenen Feld platziert werden. Aber gibt es da auch noch andere Mechaniken, wo man sich vielleicht ein bisschen auch gegenseitig ärgern kann? Oder spielt das quasi jeder so ein bisschen für sich und schaut nur auf seine Ressourcen?
Schaut nur nach sich größtenteils. Das ist schon eher solitär. Wie gesagt, das Einzige ist halt wirklich, dass du irgendwelche Spots wegnimmst. Ja. Mehr ist dann nicht.
Ach, schade eigentlich.
Ja. Also ich brauche es nicht nochmal. Ne, das ist, ja. Du hast halt dieses Ressourcenmanagement, weil Ressourcen auch hier Mangelware immer so ein bisschen sind. Du musst immer gucken, dass du wirklich ein bisschen was hast, damit du überhaupt vorwärts kommst. Mhm. Ah ja, nein. War okay, aber nochmal brauche ich es jetzt nicht unbedingt.
Irgendwo schade, weil die Optik ja wirklich hübsch ist, ne? Dass es dann nicht ganz so zündet, finde ich immer schade.
Ich finde die Optik, also ich mag diesen Stil nicht so. Das ist ja ein sehr ähnlicher Stil, das hat Garfield Games ja auch bei Räuber aus Gütchen und was da noch so an Spielen rauskommt. Das ist ja, die haben ja bei diesen Westfrankenreich und so und Nordsee und Südtigris machen sie ja alles mit dem Miko. Und hier macht es ja alles dieser Sam Phillips. Dem sein Stil, ich werde damit nicht warm. Ich finde nicht so. Aber das ist Geschmackssache.
Richtig, genau. Am Ende
sagte der Affe und biss in die Seife. Ja. Aber das wäre Circadiana, erstes Licht, im Deutschen bei Schwerkraft zu bekommen. Wenn man Dice Placer mag und Sci-Fi mag, kann man sich anschauen. Gerade wenn man noch nicht allzu viele Dice Placer irgendwie zu Hause hat, aber da geht's besser.
Okay.
Nicht so wirklich.
Nicht so wirklich. Ja. Ja, dann kommen wir von einem Spiel, das nicht so gezündet hat, zu einem Spiel, das sehr gezündet hat. Wir bleiben mal bei den großen Spielen. Und dann habe ich noch für euch die Chroniken von Thunagor mitgebracht. Und für alle, die ja schon länger zuhören, die wissen ja, dass ich Frosthaven durchgesuchtet habe mit meiner Spielerunde. Und im Anschluss haben wir jetzt die Chroniken von Thunagor gestartet und sind da genauso süchtig dem Spiel verfallen und haben mittlerweile auch schon die ersten 7 Kapitel geschafft. Das heißt, wir haben auch schon ein bisschen Spielerfahrung und haben natürlich auch dann sehr wehmütig, ein bisschen schmerzlich festgestellt, es ist so ganz anders als Frosthaven. Björn, hast du schon mal eine Runde reinschnuppern dürfen?
Weder in Frosthaven noch in Thunagor. Ich hatte damals Thunagor gebackt, während dem Kickstarter. Und das war einer der Kickstarter, die damals dann, als es in den Pledge Manager ging, ganz plötzlich mit absurd hohen, also für damalige Verhältnisse, plötzlich absurd hohen Versandkosten um die Ecke kamen, die vorher so in keinster Weise irgendwie kommuniziert waren. Yeah. Und ich habe dann 2 Überlegungen gehabt, so okay, entweder du guckst, dass du den Pledge stornierst, weil ich war nicht bereit, den Preis dafür zu zahlen, oder ich verkaufe ihn weiter. Und ich habe dann den Pledge einfach weiterverkauft. Dadurch hat derjenige es günstiger bekommen, als wenn er selber reingegangen wäre. Mhm. Und ich habe weniger Verlust gemacht. Mhm. Und wenn man bedenkt, zu welchen Preisen das Ding ja inzwischen gerade auf Deutsch, bei Pegasus teilweise verschleudert wurde und wird, war ich froh, dass ich den Pledge so früh dann abgegeben habe, muss ich sagen.
Also wir haben auch die deutsche Version hier und du bekommst jetzt zum Spielbeginn, suchst du für dich einen Charakter aus und den behältst du auch, wie wir festgestellt haben, anders zu Frosthaven, das komplette Spiel durch. Wir haben jetzt auch noch ein paar Erweiterungen, aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Das heißt, wir werden ein bisschen länger auch daran spielen, wieder dürfen. Aber vornherein klar ist es, mein Charakter wird mein Charakter bleiben. Das Coole hieran ist wiederum, wir haben einen Mitspieler, der nicht ganz so regelmäßig dabei ist. Aber den kann man auch mal ersetzen, weiter durchziehen. Wenn wir dann Bonis bekommen, bekommt er die halt einfach dann auch später. Also er muss nicht zwingend an jeder Runde teilhaben, um auch seinen Charakter leveln zu können. Das geht halt dann auch über die Hintertür trotzdem. Was das Spiel für uns besonders gemacht hat, weil wir es so noch nicht kannten, man spielt es auf mehreren Ebenen. Das heißt, man hat den Aufbau des Tisches. Man muss auch dazu sagen, wir besitzen einen normalen Esstisch. Der ist schon groß, weil wir gerne mit vielen Leuten essen. Es ist aber kein klassischer Spieletisch, wie man das halt eben so kennt, mit einer tieferen Ebene und man kann dann Platten drauf machen. Sowas ist es halt nicht. Wir haben wirklich einen ganz klassischen Esstisch, groß. Und der ist teilweise wirklich zu klein für dieses Spiel. Dieses Spielfeld, das manchmal aufgebaut werden muss, ist riesig. Und es ist halt auch ähnlich wie bei Frosthaven. Du liest einen Flavortext, um in die Geschichte reinzukommen. Dann bekommst du ein paar besondere Regeln, die das Szenario einfach braucht, mit an die Hand. Und dann erst erfährst du, wie das Spiel aufgebaut wird. Und nur den Teil, den du für den ersten Teil auch brauchst. Also nicht, wie das komplette Kapitel aussehen wird, sondern nur dieses kleine bisschen, was du wissen musst. Nur das erfährst du. Und keinen Schritt mehr. Und das baust du dann erstmal auf und erfüllst das, was gefordert ist. Du musst was sammeln, du musst die Gegner töten, du musst eine Tür öffnen. Und öffnest du dann eine Tür oder hast du was Besonderes gesammelt, was gefordert ist, erst dann erfährst du, was du wiederum weiter aufbauen musst. Und das bringt dann manchmal so eine Downtime in das Spiel, weil du wieder an den Karton ran musst und du musst wieder kramen und suchen. Und das ist manchmal schwierig tatsächlich und es bringt Wartezeit einfach mit sich und das macht auch schon mal die Runden extrem lang. Also wir haben auch schon mal in einem Kapitel 4 Stunden plus, manchmal sogar 5 Stunden gesessen. Das ist dann für einen Wochentagsabend lang.
Definitiv.
müsste es nicht sein, wenn sie uns einfach den Aufbau von vornherein gegeben hätten. Ja, es macht auch, es würde ein bisschen Spannung vorwegnehmen, weil du einfach schon weißt, was kommt noch, wie viele Räume gibt es Brücken, sonstiges. Ja, aber es würde das Spiel einfach verkürzen. Und wie viele vielleicht auch schon wissen, ich liebe Story in einem Spiel. Dieses Spiel hat Story, du liest viel. Jetzt sind wir in Kapitel 7 angekommen und ich muss gestehen, ich komme nicht rein in die Story. Ich habe wirklich, oh, wenn du mich jetzt, ja, es tut mir vor, weil das Spiel ist schön, die Stand, wir haben auch alle, wir haben alle 3D-Figuren bereits angemalt und wir stecken auch immer gerne sehr viel Liebe in so ein Spiel halt rein und wir lesen auch gerne jeden Satz, den es zu lesen gibt. Ich kann dir nicht sagen, welche Story wir da gerade verfolgen. Teilweise ist es wirklich auch so, wir haben auch schon mal ein bisschen gescherzt. Vielleicht haben sie einfach nur ein paar Buchstaben aneinander gereiht, um Namen zu erfinden. Also es ist halt nicht, bei Frosthaven wusstest du, es geht um Frosthaven, du musst diese Stadt beschützen, du hast deine Randgebiete gekannt. Bei Mittelerde ist es ja genauso, du kennst durch die Filme oder durch die Bücher die Gegenden. Bei Tonagor gibt es das halt. Also es gibt auch wohl, du hast aber keine Karte. Also es gibt auch Orte, es gibt Gegenden, es gibt Höhlen, die haben Namen, es gibt Personen, die man kennen sollte. Aber es sind so weit erfundene Namen, dass du Schwierigkeiten hast, sie dir zu merken. Und da fehlt so ein bisschen das Feeling für das Spiel tatsächlich. Das kreide ich diesem Spiel ein bisschen an. Ich komme halt immer noch nicht richtig rein. Ja. Und ansonsten halt eben, du hast deinen Charakter, du hast Aktionswürfel, mit denen du halt eben dann auf dem Feld schauen musst, dass du zurechtkommst. Die Farben spielen eine Rolle. Gelb ist für nur für den Nahkampf gedacht, Rot für den Fernkampf, Blau ist für Zaubersprüche und 3 für, ich glaube, es ist, um Sachen zu verhindern. Und da musst du auch ein bisschen taktisch vorgehen, denn du musst ja auch schauen, ob du beim nächsten Mal wahrscheinlich eher angreifen willst und du kannst auch schon mal in deinem Spielverlauf durchaus auch schon mal sterben, kommst aber zurück auf das Spiel, hast dann aber nicht mehr alle Slots, die du in deinen Würfeln belegen kannst. Es ist auch da viel, viel Taktik, viel, viel Absprache notwendig. Du erleidest eine Menge Schaden, das kannst du kaum verhindern. Die Monster sind teilweise sehr stark. Wir haben auch bis auf ein Szenario auch alle tatsächlich gewonnen. Also es ist durchaus auch ein belohnendes Spiel. Man schafft das. Wir sind ja auch geübt. Ich finde trotzdem eine hohe Schwierigkeitsstufe, wenn nur die Story nicht wäre.
Da kann ich nichts sagen. Mit der habe ich mich nie beschäftigt. Mhm. Ich weiß nur, dass einer meiner Mitspieler das Spiel sich mal ausgeliehen hatte. Und der hat auch, ich glaube, die ersten 2 oder 3 Szenarien gespielt und hat es dann wieder abgegeben, weil er gesagt hat, für ihn war es gar nichts.
Mhm. Ja, ich
glaube, da scheiden sich echt die Geister so ein bisschen an dem Ding.
Ich habe echt die Hoffnung, das kommt noch. Man gewöhnt sich ja irgendwann an die Art und Weise des Spiels. Es ist nicht geeignet für Gelegenheitsspieler. Das sollte schon ein Spiel sein, an dem man dranbleibt. Muss man irgendwo auch. Ansonsten findest du den Faden nie, den du zu der Geschichte brauchen wirst. Also, oder du sagst einfach nur, ich spiele es des Kampfes vielleicht wegen. Okay, dann spiel es. Aber für die Geschichte, für die Entwicklung des Charakters, finde ich, braucht es die Geschichte. Sie hätten sie nur einfach leichter gestalten können. Die ist so komplex aufgebaut. Ja, also ich bin mal gespannt, was uns da noch erwartet. Wir haben die Vollversion, glaube ich, oder fehlt uns sogar eine Erweiterung, die wir nicht mehr bekommen hatten. Ist auch teilweise schwer zu kriegen, je nachdem, was du von dem Spiel brauchst. Ja.
Wie viel Szenarien hat es so insgesamt, wenn ihr jetzt 7 habt? Wie viel habt ihr noch vor euch?
Ich müsste gleich mal ins Regelwerk gucken. Ich kann es nur schätzen, deswegen darf mich da jetzt keiner drauf festnageln. Ich würde sagen, glaube ich, wir hatten mal durchgezählt, 18 wird es geben, viel weniger als Frosthaven. Dann kommen aber, glaube ich, noch die Erweiterungen dazu. Ich glaube, pro Erweiterung sind es nochmal 4 Szenarien. Kann das sein? Also, wie gesagt, ohne Gewehr, ich schaue es gerne nochmal nach, aber es ist kein so Riesenklopper wie Frosthaven, wobei der Karton dem in nichts nachsteht. aber
liegt halt an den vielen Minis wahrscheinlich auch dann.
Viele, ne? Minis, viele Karten, viele Auslagen für die verschiedenen Geländetypen. Ja, da ist viel Material im Karton.
Diese ganzen Plastiktrays, um die Erhöhungen zu machen, natürlich auch genau, noch, die nehmen ja auch noch Platz ein.
Ja, das ist das Problem, wenn du halt immer nur Stück für Stück den Spielplan bekommst, dass du halt immer wieder den ganzen Karton ausräumst. Wieder bis zum Boden des Spieles und holst dann da nochmal was raus. Das ist, wir haben auch ein großes Management mittlerweile dahinter, weil wir verschiedene Aufgaben in der Gruppe haben. Ich kümmere mich zum Beispiel um das Leben der Monster und um das Legen der Schattenplättchen, die ja im Spielverlauf auftauchen. Ein anderer kümmert sich um Zustände und Ressourcen. Und das braucht es einfach. Der nächste kümmert sich um die Monster, also dass die entsprechend gewählt werden und auf der Initiativeleiste weitergereicht werden. Da hat jeder wirklich seine To-Dos auch. Ansonsten ist es ein Never-Ending-Spiel. Da kommst du nicht mehr zurecht. Das ist sehr, sehr viel Management, was gebraucht wird. Da war Frosthaven ein Ticken leichter.
Ja. Ich bin im Endeffekt froh, dass ich es abgestoßen hatte, bevor es überhaupt ankam. Weil ich habe mir ja inzwischen selbst einfach eingestanden, dass Kampagnenspiele bei mir einfach keine Chance haben. Das bringt
schade.
Ja, ich habe nicht so viel Zeit zum Spielen und dafür will ich zu viele andere Sachen spielen, als dass ich, keine Ahnung, Monate mit einem Spiel verbringe. Da würde ich durchdrehen. Geht nicht.
Also Fazit ist, wir spielen es immer noch gerne. Wir freuen uns aber auch noch auf die Runde. Geschichtstechnisch werde ich mir was überlegen. Vielleicht lese ich auch noch mal nach. Aber es ist auch wieder ein richtig dicker Klopper, der da zu lesen ist. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Ich bin gespannt. Gut, dann kommen wir schon zu meinem letzten Titel, weil ich habe den ganzen Juli wirklich nur zwei Sachen gespielt. Ich armer Kerl, ich bin komplett unterspielt. Aber es war einfach auch zu warm ging einfach nicht. Und zwar hatten wir vorgestern eine Viererpartie Bierpioniere mit der Kölsch-Erweiterung. Für mich die erste Partie, für den einen Mitspieler auch die erste Partie, für den Fabian. Der Flo hat es mitgebracht und hat es erklärt und hat seinen Sohn mit dabei gehabt zum Spielen. Der ist 11. Und der hat Bierpioniere mitgespielt. Und ich muss sagen, wir hatten ja, also Fabian und ich hatten am Anfang schon so ein bisschen gescherzt, so ey, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht von einem 11-Jährigen jetzt hier abzocken lassen. Hauptsache nicht letzter ist dann hier jetzt wirklich so die absolute Devise gewesen. Ich muss aber auch sagen, wir waren alle super eng am Ende beisammen. Ich glaube, der Flo hatte gewonnen mit einem Punkt vom Fabian und der Fabian war dann nochmal 2 Punkte von mir. Mhm. Also es war echt alles super eng beieinander und der Sohn von Flo war dann auch nur irgendwie 2 oder 3 Punkte hinter mir. Also es war echt eng. Bierpioniere, ich sag mal, typisches Worker-Placement-Spiel. Der Autor, der Thomas Spitzer, hat wohl selbst auch gesagt, okay, Viticulture war eine der großen Inspirationen für das Spiel zusammen mit Village. Mhm. Weil er verbindet hier halt so wirklich zwei Sachen, so dieses typische, wie bei Viticulture, ne, Bierbrauen statt Weinanbau und so, aber dass du da halt eine Maschine verstärkst und guckst, dass du auf dem Tableau weiter vorkommst, damit du schneller fertig bist, was die Produktion angeht. Und von Village hat er diese, ich sag mal, alternden Worker, Special Worker genommen. Das heißt, du kannst deine Worker upgraden und die niedrigwertigeren dann quasi in Rente schicken. Das ist ganz cool, weil du hast auf den Worker-Feldern, auf dem Spielplan, hast du immer Zahlen mit dabei und dein Ziel sollte es nach Möglichkeit sein, immer mit der Zahl, die auf deinem Worker steht und der Zahl auf dem Spot zusammen 6 oder mehr zu erreichen, weil du dann immer eine zusätzliche Bonusaktion machen kannst. Das heißt, die Spots sind aber natürlich jetzt nicht ganz so weit verbreitet. Das heißt, da ist natürlich immer so ein bisschen ein Rennen drumherum. Okay, welchen Spot, ne, kriege ich? Was mache ich? Will ich unbedingt eine Bonusaktion? Gehe ich vielleicht deswegen doch woanders hin? Also du hast einige echt spannende Entscheidungen mit dabei. Und was ich super finde, du kannst da nicht einfach nur mit Karten gewinnen. wie bei Witigalcha, sondern du musst halt wirklich dich aufs Bierbrauen konzentrieren. Das Coole ist, du hast diese Aktionskarten, die du halt mit dabei hast, die du ausspielen kannst, die sind dreigeteilt. Du hast oben hast du einen Bereich, den legst du dir quasi als, ja, ich sage jetzt mal Ressourcengenerierung hin. Das heißt, der sorgt dafür, dass du eine gewisse Anzahl an Fässern produzieren kannst für dich oder eine gewisse Anzahl an Fässern bewegen kannst. Und das Dritte, was mit dabei ist, sind Glühbirnchen. Das sorgt dafür, dass du bei den Bonusaktionen, wenn du mindestens zwei hast, dass du da bessere Bonusaktionen machen kannst. Und du hast dann noch dieses Beschleunigen der Produktion selbst. Das heißt, das wird mit Drehen gemacht. Das heißt, du hast auf dem Plan hast du die verschiedenen Biersorten, die du brauen kannst. Und wenn du eine davon anfängst zu brauen, legst du eine Scheibe drauf. Da ist halt eine Seite so ein bisschen schwarz markiert. Und die setzt du halt auf die Position, wo es startet. Und dann musst du das halt runterdrehen bis zu Null. Und wenn du es bis zu Null gedreht hast, hast du das Bier quasi hergestellt. Ja? Und das ist halt so der eine Punkt, den du auf der Karte hast. Der nächste Punkt sind dann der weiße Bereich. Das sind so Aktionskarten quasi. Das sind entweder Einmalaktionen oder wenn du da irgendeine spezielle, berühmte, wichtige Person aus der Historie des Bierbrauens hast, dann kannst du da auch den bei dir unten reinslotten, dann hat der einen dauerhaften Effekt. Und die dritte Möglichkeit der Karte ist dann noch der lilane Bereich, das sind die Aufträge. Das heißt, da machst du hauptsächlich Siegpunkte mit. Das heißt dann, okay, hab, keine Ahnung, zwei Lagerbier und zwei Fass. Wenn du die dann über die Aktion lila Karte ausspielen, quasi abgibst und den Auftrag erfüllst, kriegst du dann halt Siegpunkte. Oder halt irgendwelche anderen Boni noch mit dabei, je nachdem, ne? Und darum geht's dann halt, ne? Du hast insgesamt, hast du 5 Worker, also das heißt, mehr oder weniger 5 Aktionen pro Runde. Und du hast ein Wettrennen, wie auch bei Witigalcha. Mit der Kölsch-Erweiterung geht's bis 22, im Grundspiel bis 20 Punkte. Und ja, dann musst du halt gucken. Du hast 2 normale Worker mit diesen Zahlen drauf. Dann hast du einen LKW, der ist halt eben für Aufträge erfüllen und andere Spezialaktionen, da kann dann meistens auch nur ein LKW drauf. Dann hast du noch einen Worker, der macht bei dir auf dem Tableau eine Aktion, die musst du auch erstmal freischalten. Du hast am Anfang nur eine und kannst dann mehr dazu freischalten. Und der letzte Worker sucht sich quasi die Position aus, wo er in der nächsten Runde starten will. Also es sind 6 oder 7 Felder, da sind jeweils Boni, das heißt, je früher du anfängst, umso schwächer sind die Boni, je weiter hinten du bist, umso stärker sind die Boni, weil du natürlich auch gucken musst, wenn du immer spät anfängst, ja, dann sind halt oftmals die Plätze weg, wo du dann auch Bonusaktionen machen kannst, was dann natürlich dich wieder bremst. Von daher ist das echt ganz spannend und du hast echt viele spannende Entscheidungen. Bei mir war das Lustige, ich hatte dann so zur Mitte der Partie, ich glaube, nach der zweiten Runde oder in der dritten, hatte ich dann eben so einen dauerhaften Effekt, der es mir erlaubt hat, besetzte Workerplätze einfach trotzdem mitzunutzen. Ich durfte mich dann einfach nebendran stellen. Das heißt, ich war quasi das komplette Spiel dann immer freiwillig Letzter, weil ich konnte ja eh hin, wo ich will und konnte mir dann immer den besten Bonus nehmen. Das war nämlich dann immer noch ein zusätzlicher Worker. Das heißt, ich habe jedes Mal eine Aktion mehr gehabt. Das war schon, also das war cool und das Kölsch ist halt dann nochmal als Add-on nochmal separat, das heißt, das brauchst du in einem eigenen Bereich, weg von den anderen Fässern und das hat auch eigene Auftragskarten, die du erfüllen musst. Ja, Geld ist immer ein Thema, das heißt, du brauchst Kohle, um halt gewisse Aktionen durchführen zu können, Anbauten für deine Fabrik bauen kostet Geld. Worker upgraden kostet Geld, ne? Und ja, und dann geht's halt drum, wer schafft am schnellsten die Punkte zu generieren. Du musst am Anfang musst du halt gucken, dass du Bier brauchst, dass du die Fässer hast, dass du die Fässer in deinem Keller hast, nicht nur oben quasi auf der Straße, sondern unten im Keller mit dabei, weil nur dann kannst du es halt auch abgeben, ne? Und der Keller ist am Anfang auch noch begrenzt, das heißt, du musst erstmal wirklich einen Worker upgraden, damit du Platz bekommst in deinem Lager, weil Tim hat dich vollkommen bekloppt, der geht in Rente und nimmt seinen Kram quasi mit und räumt nochmal auf. Und da ist plötzlich dann wieder mehr Platz im Lager. Wir haben dann spaßeshalber gesagt, ah ja, dann nimmt zum Abschied halt ein paar Paletten Bier mit, deswegen ist wieder mehr Platz. Ja, es ging ein bisschen lange, muss ich sagen, aber das lag halt auch daran, dass wir, gerade Fabian nicht das erste Mal gespielt hatten, der Sohn vom Flo halt auch noch nicht ganz so firm drin war, der hat es für sein Alter respektvoll gemacht. Also der war lange Zeit wirklich mit seinem Vater zusammen weit vorne und Fabian und ich haben hinten rumgekrebst. Wir haben dann echt nur so zum Ende hin so ein bisschen aufholen können, zum Glück. Aber ja, an sich wirklich, also wenn man Viticulture mag und mit Bierbrauen an sich was anfangen kann, hat man mit dem Ding Spaß. Downtime-mäßig muss man halt so ein bisschen gucken. Was ich ein bisschen heftig fand, das hat mir dann der Flo erzählt, die Preisgestaltung bei dem Spiel. Also die UVP von Bierpioniere liegt wohl irgendwie bei 70 Euro. Dann gibt es zwei Erweiterungen und die eine Erweiterung kostet allein 45 dann nochmal. Und die andere ist auch irgendwie nicht ganz so günstig. Also du kommst da auf, keine Ahnung, 140 Euro oder so Neupreis, wenn du das Spiel quasi komplett haben willst.
Für das Grundspiel oder mit Erweiterungen?
Mit den Erweiterungen zusammen. Dann. Das Grundspiel, wie gesagt, UVP 70. Finde ich aber auch jetzt nicht unbedingt wenig. Ich meine, da ist viel Material drin, absolut. Mhm. Aber allein der Preis war halt auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, hey, also blind kaufe ich mir das jetzt nicht unbedingt. Aber ja,
also in deiner ersten Beschreibung hättest du jetzt auch locker Viticulture beschreiben können.
Ja, man merkt auch wirklich sehr, dass er sich von Viticulture wirklich hat inspirieren lassen. Mhm. Du hast halt nicht diese Jahreszeitenfelder, sondern du hast halt wirklich nur eine Reihe und halt da die Aktion. Mhm. Ja, aber ansonsten ist es halt wirklich ein ziemlich klassischer Workerplacer halt mit diesem kleinen Kniff, dass du halt diese unterschiedlich starken Worker hast und diese Spezialworker dann für die anderen Aktionen, wie eben Träge erfüllen, dass du da mit diesem LKW hin musst. Was natürlich thematisch auch wieder Sinn macht, weil du lieferst quasi mit dem LKW deine Fässer dorthin. Ne? Also, dass du das halt nicht zu Fuß mit deinem Worker machst, sondern mit dem LKW, ist ja auch wieder thematisch sehr gut umgesetzt. Allgemein muss ich sagen, ist das Ding thematisch nicht schlecht umgesetzt. Was fehlt, weil das wollte ich dann unbedingt nachschauen und das war leider nirgends zu finden und da haben wir uns dann einfach drauf geeinigt, wie es sein soll, ist, gerade diese ganzen Spezialkarten, die sind nicht erklärt teilweise, wie es genau gemeint ist. Du hast bei der Anleitung, du hast noch jede Person, die auf diesen Aktionskarten drauf ist, zu denen hast du Infotexte. Was die gemacht haben, warum die jetzt wichtig waren für die Bierbrauerei oder was auch immer. Dafür hatten sie Platz, aber um die Karten und die Effekte zu erklären, nicht. Das ist wieder so ein Punkt, da habe ich mir wieder an den Kopf gefasst und dachte, aha, wieso? Ja, ja. Ne? Ich meine, Fluff ist ja schön und gut, finde ich ja auch cool, aber doch nicht zu Lasten der Infos. Oh, Mann. Nee, also das war...
Auch die Holzfiguren sind inspiriert von Viticulture, ne? Diese Flaschen, die dann weiter wandern wahrscheinlich von, also das Zone pro Zone, also von Zone genau. zu Zone, ne?
Also du hast die ganz oben auf dem Board hast du eine Zeile und diese Bierflaschen wandern dort lang und das zeigt an, wie viele Biere du quasi, wenn du brauchst, wie viele du brauen kannst gleichzeitig.
Ja.
Ne? Das fängt halt mit eins an, dann zwei, drei und am Ende kannst du bis zu vier Stück gleichzeitig machen. Das zeigt halt diese Bierflasche oben an. Dann hast du noch ein Zusatztableau, wo halt die Bonusaktionen drauf sind. Da ist auch der Rundenablauf quasi nochmal mit drauf. Also diese Aufräumphase, die Punktephase, wie der Ablauf da ist. Ne? Also dass du halt erst hingehst und also zuerst drehst du halt, also du produzierst quasi, ne, dass die Zeit runtergeht. Dann holst du deine Sachen zurück, dann wird die Kartenauslage aufgefrischt und dann werden die Worker abgegradet, wenn du das gemacht hast. Und dann gibt's noch Einkommen. Das ist halt auch eine Sache, die du machen kannst. Du kannst 0, 1 oder 2 Einkommen pro Runde bekommen. Ja, die sind auch nicht verkehrt. Weil Geld ist oftmals so ein bisschen Mangelware auch hier.
Spaßfrage am Rande. Bei Viticulture haben wir einen Mitspieler, nennen wir ihn Stefan. Ich grüße auch an der Stelle. Der hat schon mehrfach geschafft, Viticulture auch gut, also zu gewinnen oder gut mitzuspielen, ohne
einen Wein. Ja,
ohne
das funktioniert
einen
bei
Wein.
Das geht, ich weiß, das macht, das macht der Stefan gerne und oft. Das weiß ich auch. Das funktioniert hier nicht, nein. Also hier musst du wirklich Bier brauen und die Aufträge erfüllen, weil da kriegst du die meisten Punkte. Wie gesagt, das ist bis 22 geht's punktetechnisch. Je nach Auftrag hast du im Normalfall so zwischen 3 und 5 oder 6 Punkte pro Karte.
Ah, das ist schon eine ganze Menge, ne?
Ja, das, es dauert halt aber auch, bis du den Kram alles produziert hast. Du kannst nicht so schnell und so viel produzieren. Ja. Das ist schon nicht ohne. Also, das war so der Punkt, wo mich so ein bisschen gestört hat, es ging zu lang. Also es war Erstpartie, der Kleine hat öfter nochmal Fragen gehabt und so, dadurch waren wir ein bisschen langsamer. Aber wir haben, ich glaube, 2,5 Stunden oder so gespielt gehabt, fast 3 dann, bis die Endwertung durch war. Das war schon viel. Das geht schneller. Also wenn du das zu dritt spielst und dann die Leute es kennen auch, und dann geht es sicherlich um einiges flotter nochmal runter. Ja. Witzig fand ich die Reaktion vom Fabian, als wir fertig waren. So, da hat er nur gemeint, okay, eins hat das Spiel geschafft, ich habe mal wieder Lust, wie die Kultur zu spielen.
Also, ist auch ein All-Time-Favorite, ne? Es ist ein super Spiel.
Viticulture ist einfach großartig und ich glaube auch, wenn ich die Wahl hätte zwischen den beiden, würde ich auch eher Viticulture spielen. Aber es ist wirklich nur ein Myth runter. Also es ist wirklich ein schöner Worker Placer, das muss man sagen. Er hat eine angenehme Komplexität, was die ganzen Aktionen angeht. Das hast du immer noch einigermaßen schnell verinnerlicht und erklärt. Mhm. Und gerade durch diese unterschiedlichen Worker und halt auch dieses Upgraden zu gucken und so, du hast viele Möglichkeiten und kannst das sehr gezielt spielen auch. Von daher, ich würde jederzeit wieder mitspielen, das auf jeden Fall. Einziehen bei mir muss es aber nicht.
Man muss dazu ja noch sagen, dass die eigentliche Spieldauer eher auf 75 bis 100 Minuten festgelegt ist. Ne? Wahrscheinlich lag es echt daran, dass ihr nochmal ein bisschen in die Regelkunde reingegangen seid und halt eben auch vier Spieler ein bisschen Bedenkzeit brauchtet. Normalerweise soll es angeblich ja schneller gehen.
Ja, also wenn du das wirklich, ich denke mal auch, das kriegst du in anderthalb Stunden, kriegst du das runtergespielt, wenn es alle kennen und wissen, was sie tun. Weil am Anfang halt wirklich, du bist am Anfang ziemlich planlos und musst erstmal gucken, wie, was, wo. Du wirst halt auch nicht so krass an die Hand genommen irgendwie. Das heißt, du hast jetzt nichts, wo jeder irgendwie eine Zielkarte hat, wo du weißt, okay, das ist jetzt schon mal eine Richtung, in die ich gehen kann. Ne? Weil du diese Auftragskarten hast. Du hast zwar auch Zielkarten, die liegen aber offen aus. Das war jetzt in unserem Fall irgendwie 4 unterschiedliche Bier im Keller haben oder 3-mal das gleiche Bier. Mhm. Und das andere war, ich glaube, von diesen Glühbirnen, die du halt oben mit dabei hast, irgendwie 4 oder 5 zu haben als erstes. Da kannst du auch noch mal ein paar Punkte mitmachen. Mhm. Aber das wissen halt alle. Ne? Und Bier brauen tust du so oder so. Von daher, also die Richtung am Anfang war so ein bisschen, ne? Okay, womit fange ich an? Baue ich das aus? Baue ich Aktionen aus? Baue ich Zusatzgebäude? Schalte ich erstmal die anderen Bier Sorten frei, weil das musst du ja auch machen. Du kannst am Anfang halt nur Alt und Kölsch, wenn du die Kölsch-Erweiterung mit dabei hast. Ansonsten kannst du nur Alt. Und alles andere musst du halt erst freischalten. Das dauert halt entsprechend. Und ja. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wie gesagt, ich würde noch mal spielen. Nur für den Preis ist es mir persönlich nicht wert, sagen wir es mal so. Ja. Ich spiele es gern wieder mit, aber das reicht dann.
Vielleicht auch so zum Vergleichen, was kostet Viticulture? Weißt du das zufällig?
Ist nicht, aber ich gucke schnell nach. Da Das haben wir doch
gleich geklärt. Mythic Altar ist ein Spiel, was ich immer wieder empfehlen würde. Wie gesagt, wir haben es hier im Regal. Wir spielen das super gerne. Aber auch dazu gibt es ja mittlerweile schon ein paar Erweiterungen. Eine davon haben wir. Ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile gibt.
Es kommt ja jetzt schon wieder eine neue raus. Also ja. Du hast, also das Grundspiel kostet 50. Mhm. Tuscany brauchst du einfach dazu. Tuscany ist Pflicht. Und mit Tuscany zusammen bist du halt schon bei 85. Mhm. Ja, aber da hast du halt auch schon eigentlich alles Wichtige mit drin. Und dann gibt es noch die zwei kleinen Erweiterungen mit diesen Karten. Das ist einmal Besucher aus dem Rheingau und In Vino Veritas. Mhm. Die hattest du da noch mit. Und jetzt kommt ja eine neue, diese Bordeaux-Erweiterung noch.
Richtig, genau.
Die kommt jetzt noch neu dazu. Ja. Also da bist du, aber selbst da bist du dann, 105, bist du bei 130 Euro, wenn du mit Bordeaux quasi komplett alles, ne, inhaltlich hast dann.
Wenn daher. Das sein muss, ne, das muss ja jeder für sich dann entscheiden.
Das stimmt. Also Tuscany, sage ich immer wieder, das muss dazu, weil ohne das Tuscany-Board ist das Spiel meiner Meinung nach nicht annähernd so gut. Weil mit diesen zwei Jahreszeiten zu spielen, das geht nicht. Das braucht Tuscany, brauchst einfach mit dabei. Wenn du nicht alle Module reinnimmst von Tuscany, aber zumindest das Board muss sein.
Das Board sollte es sein, ja.
Ja, absolut. Nee. Ja, Bordeaux, bin ich mal gespannt, was das macht. Wird wirklich mal wieder Zeit für die Culture zu spielen. Da hatte der Fabian schon recht. Aber das sagen wir bei so vielen Spielen von daher.
Ja. Wenn die Zeit nur da wäre, ne? Die liebe Zeit, die manchmal fehlt.
Oh ja, ja. Die fehlt viel zu viel, definitiv. Ja, so viel zu Bierpioniere ist für 2 bis 4 Spieler, Spielerinnen empfohlen ab 12 Jahren. Mhm. Ja, wie gesagt, der Kleine war 11 und hat das, aber ist halt auch, ne, das ist halt Kinder von Spielern. Also genau. die sind halt weiter in der Regel.
Ja.
Außer meine.
Das wird auch noch.
Ja, absolut. Nee, aber daher, also mit 12 sollte das, denke ich, passen, wenn sie ein bisschen spielaffin sind. Und ja, also stellt euch auf 2 Stunden ein. Das ist definitiv realistisch. Und ja.
Kommen wir jetzt zu was Kleinerem, würde ich sagen. Nachdem wir so viele große Spiele auf dem Tisch hatten, spielen wir aber auch ab und zu gerne mal die kleinen Brettspiele. Und da haben wir uns auch für diesen Monat ein ganz besonderes noch mit rausgesucht. No Risk, No Tower. Ganz neu erschienen bei dem neuen Spieleverlag Never Enough Board Games. Haben wir mittlerweile auch, wir haben es beide schon im Regal stehen, ne Björn? Und wir haben es auch schon rauf und runter gespielt tatsächlich in ganz vielen Runden. Ist natürlich ein 2-Spieler-Spiel und das ist auch dann, da gibt es auch nichts dran zu diskutieren. Aber das Schöne daran ist halt wirklich, dass man halt so gefühlt auch hier geschichtlich in die Rolle eines Architekten oder einer Architektin schlüpfen darf und die Aufgabe halt hat, prunkvolle Türme zu errichten. Und dazu bekommt jeder Spieler Fundamente. Jeder hat dann 4 Farben vor sich liegen. Also auch schön mit kleinen Tieren dann bebildert. Also ist wirklich eine sehr liebevolle Grafik auch dabei. Und dann gibt es noch die 40 Stockwerkkarten. Und die 40 Stockwerkkarten haben 2 unterschiedliche Rückseiten. Einmal ist es, glaube ich, es ist blau, grün und gelb-rot.
Ja, jawohl,
so ist
richtig.
Es richtig, genau. Und diese beiden Stapel muss man auch getrennt voneinander mischen und man bekommt dann Handkarten von jeder Farbe und macht dann seinem Gegenspieler ein Angebot, indem man eine Karte offen auslegt, die andere Karte legt man verdeckt aus und der gegenüber sitzende Spieler darf dann auswählen, ob er das Risiko eingeht, die verdeckte Karte zu wählen oder ob er die offenliegende Karte wählt, weil die Karte ganz gut passt. Und da kann man auch so ein bisschen mal mit der Psychologie des Mitspielers spielen. Hast du da so diesen riskanten Risikospieler, der gerne mal das Verdeckte nimmt und auf volles Risiko münzt? Oder hast du diesen vorsichtigeren Spieler? Das macht immer so, wie alt ist dein Spieler? Also wir haben auch mit Kindern gespielt. 8 Jahre war unsere Jüngste, die mitgespielt hat. Und es ist auch ab 8 tatsächlich geeignet. Es funktioniert ab 8 hervorragend. Und dann hast du halt eben die Aufgabe, den schönsten Turm zu errichten. Aber jetzt kommt die Krux an der Geschichte. Der Turm sollte nicht höher als einen Wert von 21 haben. Und zwar hat jede Karte, die du anlegst, die du dann gewählt hast, einen Kartenwert. Das heißt, du musst ein bisschen gucken, ob du halt eben nur die vorsichtigere, offenliegende Variante nimmst, weil die vielleicht gerade passt, oder halt eben die verdeckte, weil du sagst, ich gehe das Risiko ein. Ist dein Turm einmal zu groß, hast du die Runde auch direkt verloren. Da gibt's kein Wenn und Aber. Aber das Schöne ist,
du kannst auch so ein bisschen, Wenn gibt's.
Ja, genau. Sobald dein Turm das erste Mal einen Wert von 15 oder höher erreicht hat, darfst du dir einen Bonus aussuchen, der auch hier, ich glaube, es gibt insgesamt 8 Bonusplättchen, aber nur 3 oder 4 werden für das Spiel offengelegt. Was immer dabei ist, ist der Tiebreaker, das heißt, bei Gleichstand gewinnst du, sofern du das Bonusplättchen hast. Oder du suchst dir halt eben einen anderen Bonus raus, der dir halt besser passt. Und da gibt's unter anderem auch den Bonus, dass dein Turm auch mit 22 oder mit 20 schon als gewonnen gilt, wenn du diesen Bonus halt eben im Spiel hast.
Zwei unterschiedliche Boni.
Es sind zwei unterschiedliche Bonis, genau. Ja, genau. Und so versuchst du halt eben als erstes halt den schönsten Turm zu errichten, um halt die Runde zu beenden. Und ganz klassisch endet dann das Spiel auch, wenn du 2 Runden gewonnen hast. Es ist also wirklich, es ist mega simpel vom Aufbau her. Die Anleitung ist klein und fein, lässt auch hier wieder keine Fragen offen. Und das Spielprinzip hast du, es wird angegeben mit 15 Minuten Spielzeit. Wir haben auch schon durchaus schnellere Runden gehabt. Also das muss schon ein sehr, sehr hartes Kopf-an-Kopf-Rennen sein, dass du da schon mal was länger spielst. Aber der Karton ist klein, du hast es halt echt schnell mal mitgenommen. Wir haben es auch schon unterwegs gespielt. Klassisches Kartenspiel, du brauchst wenig Tisch dafür. Du hast es halt eben schnell mal dabei und die Regeln sind auch für Nichtspieler tatsächlich geeignet. Und wir hatten uns eben auch schon mal ganz kurz über die Grafik unterhalten. Die sind natürlich auch echt
Pre-Show,
niedlich.
Ja.
Genau, sie ist niedlich gemacht, sie ist für Kinder ansprechend. Also ich würde es auch so als Familienspiel, als Kinderspiel tatsächlich auch einsortieren. Für so ein ganz klassisches Erwachsenenspiel hätte es ein wenig dann doch weniger süß sein sollen, ne? So würden wir es.
Ja, die Türme an sich finde ich sehr schön gemacht. Mhm. Da sind ja auch immer mal so, auch hier mal kleine Easter Eggs teilweise mit auf den Karten mit drauf. Das erinnert so ein bisschen an Five Towers von Deepwind Games. Da hat die Annika sich ja dermaßen austoben können und hat, ich glaube, auf jeder Karte mindestens ein witziges Easter Egg mit drauf gehabt. Und da geht's ja auch um Türme bauen. Von daher war das immer so das erste, was einem da so ein bisschen in den Kopf kam, wenn man alles mal mitbekommen hat. Was ich finde, ich bin nicht farbenblind, aber Gelb, Rot, Grün und Blau und halt Blau und Grün zusammen und Gelb und Rot. Bei Leuten mit Rot-Grün-Schwäche kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen problematisch sein könnte. Aber du hast ja auch das Tier mit drauf. Das ist ja aber nicht auf jeder Karte. Und
nein.
Das ist ja nur unten auf der Basis. Das heißt, bei den weiteren Karten, wenn jemand wirklich eine krass ausgeprägte Rot-Grün-Schwäche hat, ja, der hat es dann nicht ganz so einfach. Ich meine, der Stil der Türme ist noch ein bisschen unterschiedlich. Daran kann es eventuell festmachen. Aber da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, vielleicht andere Farben zu nehmen, wie jetzt.
Ja, also die Farben, die. Ja, du hast da recht. Ich guck noch mal ganz schnell in den Karton rein. Ich habe es nämlich gerade neben mir liegen, weil wir es wirklich so viel spielen. Es gibt nämlich auch noch ein kleines Symbol auf der Karte. Das heißt,
okay,
du erkennst
gut.
Das schon tatsächlich. Weil solche Grün sind immer Kreise, die Zahlen stehen in Kreisen drin. Bei Gelb ist es ein Rechteck.
Stimmt.
Du kannst,
ja.
Es geht. Aber du hast da völlig recht, das hätte theoretisch gesehen vielleicht ein bisschen offensichtlicher sein dürfen. Wenn man es kritisieren möchte. Aber ich finde, Das hat wenig zu kritisieren, dieses Spiel.
Nee,
weil es funktioniert, es ist süß. Aber auch da, es ist für die Rot-Grün-Schwäche oder generell für Farbschwäche ist da eine Möglichkeit auch gegeben.
Dann ist gut, dann habe ich nichts gesagt. Ich habe es zwar da, ich habe es auch schon ausgepackt, aber ich habe mir die Karten noch nicht so genau angeschaut, weil ich noch nicht dazu kam, es zu spielen. Wie es funktioniert, wusste ich eh schon, dann hatte ich die Regeln nicht lesen müssen. Ich muss jetzt nur demnächst mal meine Frau dazu bringen, dass sie eine Runde zwei mit mir spielt.
Ist sogar für deine Kids schon etwas, würde ich fast sagen, wenn die so ein bisschen ins Spielen reinkommen wollen. Ein schönes kleines Starterspiel.
Ja, der Vorteil ist halt, ne, dass du bis 21 rechnen musst und das können sie halt eh schon. Also das ist das geringste Thema. Die haben jetzt in der Schule bis 20 gemacht. 21 ist da auch gar kein Thema. Das würde funktionieren. Womit die nicht klarkommen werden, ist dieses, okay, ne, von jedem eins und was biete ich an und was nicht. Also dieses Mindgame, was da einfach hinten dran ist, das wäre für die beiden, glaube ich, noch eine Nummer zu hoch. Das würden sie so noch nicht so wirklich
hinkriegen.
Ja, aber
selbst da kannst du wenig falsch machen. Jetzt, wenn sie dir da jetzt die falschen Karten hinlegen, bist du ja der nächste Spieler, der dran ist. Du kannst das dann Ganze wieder in die richtigen Bahnen lenken. Das ist gar nicht, glaube ich, so gravierend. Oder das Zählen bis 21, das ist ja wirklich die einzige Voraussetzung. Also nicht zählen, sondern rechnen bis 21. Oder halt auch zu merken, ich habe 15 oder höher, dass sie da vielleicht ein bisschen mit selber drauf achten. Aber ansonsten sehr, sehr leicht.
Was ja aber auch super ist, weil gerade in dem Alter dieses einfache Rechnen ja eh noch gefördert werden muss. Von daher muss es mal probieren, mal gucken, ob sie sich lassen. Mein Sohn will schon die ganze Zeit La Cuenta spielen. Der findet das Artwork so witzig und ich habe ihm erzählt, worum es geht und jetzt will er das unbedingt immer spielen. Das müssen wir demnächst mal auf den Tisch bringen mit den Kids statt Flip 7 oder Hot Streak.
Ich würde auch sagen, das ist auch ein Spiel, das kannst du super mit in den Urlaub nehmen. Ne? Das passt in den Campingwagen mit rein. Das ist an einem Regentag dann auch mal so eine kleine Abwechslung. Und was wir auch gemerkt haben, da kann man auch mal locker 2-3 Runden hintereinander spielen. So, wird nicht langweilig.
Brauchst ja eh zwei Gewinnrunden, um zu gewinnen.
Mindestens. Ja, genau.
Das heißt, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass es ein Unentschieden gibt. Das heißt, du kannst drei, sagen wir mal, vier Runden ist dann ein Spiel.
Ja.
Und für die brauchst du dann halt wahrscheinlich die 15 bis 20 Minuten, also so einen Durchgang, wahrscheinlich 5 Minuten. Ist, denke ich, realistisch. Von daher passt das ganz gut. Ich werde es auf jeden Fall mit in den Urlaub nehmen, gerade wenn die Kinder dann irgendwie auf dem Indoor-Spielplatz rumtoben und meine Frau und ich uns irgendwo gemütlich hinsetzen, dann kann ich dann das dann mit ihr spielen, hoffe ich, wenn es ihr gefällt. Aber ich gehe davon aus, dass sie das mag. Dieses I Cut You Choose als Mechanismus ist halt einfach, der ist so simpel und bringt aber trotzdem so viel Spannung mit in ein Spiel. Das war ja auch bei Agent Avenue, was ja denselben Kernmechanismus hat, nur das Ganze anders umsetzt mit diesem Wettrennen.
Ja.
Das hat ja auch genauso super funktioniert und das kapiert halt auch jeder gleich. Ne? Und das ist hier natürlich dann genauso. Und ich find dieses, okay, bis 21 hoch und nicht drüber kommen, sorgt da natürlich noch viel mehr für Mindgame als jetzt bei Agent Avenue. Da hast du das zwar auch so ein bisschen, aber ich glaube, hier ist es noch heftiger. Von daher bin ich da wirklich super gespannt drauf und freue mich sehr.
Es kommt darauf an, welche Bonis du mit in das Spiel halt nimmst. Wir haben die wirklich immer zufällig gezogen, so wie es die Anleitung dir auch empfiehlt. Und dann kann es ja auch schon mal sein, dass du nicht die Bonis dabei hast, dass du bis 22 oder 20 schon werten darfst. Und du musst ja auch erstmal dir diesen Boni sichern. Ansonsten ist wirklich dieser harte Cut, die 21, Das ist nicht immer schlecht.
Nee, das stimmt. Von daher. Aber ja, ich bin sehr gespannt drauf und freue mich schon drauf, wenn ich es dann spielen darf. Auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, hast du heute ein Spiel mehr, weil ich habe nur zwei gespielt. Damit kommen wir aber, denke ich, klar. Falls ihr jetzt Lust bekommen habt auf No Risk, No Tower, auf Herr der Ringe, Schicksal der Gemeinschaft, auf Bierpioniere oder was auch immer. Geht auf spieletastisch.de, schaut da im Shop. No Risk, No Tower bekommt ihr momentan nur bei Spieletastisch, also da könnt ihr auch gar nicht woanders hingehen, weil der Verlag Never Enough Board Games ist für diejenigen, die unseren Podcast hören, ja bereits bekannt vom Sascha, das heißt von Spieletastisch. Neverenoughboardgames.de. Der Chef ist auch der Chef von Never Enough Board Games, weil ne, also so ein Online-Shop, ein Ladengeschäft, reicht ja nicht, ne? Dann macht man halt noch.
Mal gucken, was ihm als nächstes einfällt.
Ja, da bin ich auch schon gespannt. Eine eigene Messe oder so.
Wir setzen die Latte jetzt sehr hoch.
Sascha übernimmt die Messe in Stuttgart.
Wir haben viel Vertrauen in Sascha.
Ich sage ja immer wieder, der muss hier in Mannheim oder Heidelberg irgendwo eine Zweigstelle noch aufmachen. Das wäre super. Aber
hier nach Köln bitte.
Ja, komm, ihr habt echt in naher Umgebung echt viele gute Läden. Ne? Ja. Also das muss man schon sagen. Ich habe auch schöne Läden hier ums Eck, so ist es nicht. Aber ich komme da so selten hin, deswegen bestelle ich immer beim Sascha.
Dann ist einfach. Wir waren ja auch schon beim Sascha und das ist auch ein sehr schöner Laden. Ne? Wir haben uns da sehr wohl gefühlt.
Ja, ich muss auch endlich mal hin. Gut, dann würde ich sagen, freut euch auf die nächsten Folgen diesen Monat. Wir haben noch für den 20. August ein Interview, was ich mit dem Spielwerk Hamburg geführt habe. Und am 30. August, kurz bevor ich dann in den Urlaub fahre, kommt dann noch ein Interview mit dem lieben David Rimbach, auch Hobbs genannt, und der ja Hodari-Spiele-Chef, Eigentümer, One-Man-Show, wie man auch will, mehr oder minder. Weil mit dem David habe ich mich wirklich mal über das Thema Kosten bei Material und bei Brettspielen so ein bisschen unterhalten. Und der war da super offen und hat wirklich mal gesagt, okay, das kostet so und so, also wirklich auch Preisranges genannt, wo man weiß, okay, das kostet so und so viel, das kostet so und so viel, war super spannend. Da sind wir echt so quasi eine Liste durchgegangen, so ein bisschen, okay, was kostet das, was kostet das? Das war schon cool. Also da hatten ja einige eh schon danach gefragt, dass wir sowas machen, und der David war so nett und hat sich da vorbereitet, ein bisschen was rausgesucht und mit mir dann das Ganze ein bisschen aufgedröselt. Sommerpause machen wir keine. Wir gehen zwar beide in Urlaub, aber wir, denke ich mal, kriegen es hin, trotzdem Aufnahmen zu machen. Ob wir den gespielt August gleich Anfang September machen, das kann ich nicht versprechen, weil ich bin halt die ersten zwei Septemberwochen in Urlaub. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Oder
lasst euch überraschen.
Genau, mal schauen. Vielleicht lassen wir auch gespielt weg, machen irgendwas anderes. Aber wir versuchen auf jeden Fall trotzdem unseren Veröffentlichungsrhythmus 10., 20., 30. beizubehalten. Dann noch ein kleiner Aufruf. Kommt gerne auf unsere Website. Wenn ihr da auf Discord klickt, kommt ihr auf den neuen Discord. Der hat inzwischen auch eine Namensänderung erfahren. War ja vorher Bretthausen. Wir haben es ein bisschen einfacher gehalten. Das Ding heißt jetzt einfach Brettspiel-Discord. Brettspiel-Podcast, Brettspiel-Discord passt super natürlich auch da. Kommt vorbei, sind inzwischen, ich glaube, 650 Leute drauf. Und ganz viele coole Content-Creator, viele Podcasts, die auch inzwischen nachgezogen sind. Ihr findet die Bretterwisser, ihr findet Martin von Zamk spielt, die Brettspiel-Buddies, die waren ja von Anfang an dort. Wen haben wir noch? Meeple Motion, auch ein Podcast hier bei mir aus der Gegend. Und Prädagoge auch da. Also tummelt sich einiges. Der Brettspiel-Teddy für YouTube noch, und wir haben auch den ersten Instagrammer, den lieben Sascha, der ist mit seinem Instagram-Kanal Boarddrift jetzt auch auf dem Server. Und ja, kommt gerne dazu, unterhaltet euch mit den Leuten, unterhaltet euch untereinander, schreibt viel. Im Moment ist es noch ein bisschen ruhig, obwohl so viele Leute da sind. Die meisten lesen nur. Wir brauchen noch ein paar Schreiberlinge. Ja.
Genau.
Ja, trotzdem, wir brauchen ein paar Leute, die ein bisschen gerne tippen. Ja. Kommt ruhig vorbei.
Sehr gerne.
Gut, dann hören wir uns bei der nächsten Folge, und ich schwitze jetzt woanders weiter, weil es ist halt bullenheiß. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.